Dup da 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 dup da 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 dup da 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 da.
So, wir mussten gerade wegen mir nochmal einen zweiten Anlauf nehmen, weil ich den Todeslachflash bekommen habe. Ich wollte gerade schon Flashlach sagen. Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge, oder? Ja, doch, dritte Folge. Broman State, willkommen zum nächsten Seminar der Preseason. Wir sind, es gibt ja keine Preseason im College Football, aber wir sind gerade NFL Preseason, deswegen sagen wir es einfach mal so. Wir haben jetzt noch, lass mich lügen, zwei Wochen theoretisch bis Week Zero Kickoff. Wir reden gleich drüber, wir sind doch noch am Start in Dublin.
Es ist das letzte Wochenende ohne College Football. Ab nächsten Wochenende geht's wieder los.
Das ist ja übernächste Woche, ist ja schon Dublin.
Ja.
Damn. Da habe ich gerade gar nicht so drüber nachgedacht.
Ey, letzter Samstag ohne College Football, Mann.
Wir sind ja echt schon nächste Woche am Wochenende in Dublin. Das ist krass.
Ja, also Zeit soll schnell vorbeigehen. Ich habe richtig Bock. Also die Saison soll anfangen und.
Das war mir wirklich gar nicht bewusst.
Ehrlich. Also jetzt war es ja nicht dieses letzte Wochenende, aber das vorletzte Wochenende war ja das letzte Wochenende ohne Football am Wochenende. Ab jetzt nur noch Football, bis wir durchziehen, bis...
Ich glaube 10. Februar oder so.
Ja, bis Super Bowl 8.
Februar,
halt quasi.
Super Bowl, ja.
Genau.
Crazy, ey. Ja, Leute, aber wie gesagt, herzlich willkommen. Wir haben wieder natürlich ein paar News für euch. Wir müssen heute endlich mal über unsere Top 10, wir gehen so ein bisschen die Top 10 durch, was wir denken so an Teams. Also Official Ranking soll heute Abend, wir haben es eben noch geguckt, also wir nehmen ja immer montags auf für euch, aber wenn ihr das jetzt hört am Dienstag, ist es gestern wahrscheinlich rausgekommen, aber noch nachdem wir aufgenommen haben. Also seid uns nicht böse, wenn wir nicht direkt über die Predictions oder das offizielle Ranking reden. Das machen wir dann nächste Woche ganz in Ruhe, denn wir haben noch andere News mitgebracht. Aber bevor wir reingehen, Dominik, wie geht's dir eigentlich? Alles gut? Wir haben uns Wochenende nicht gesehen.
Ja, ich weiß. Ich war viel unterwegs natürlich. Wieder einmal der gute alte FC Nürnberg kassiert in der 90. Minute das 1-0. Und wir sind jetzt halt hinten an der Tabelle und Bielefeld führt die zweite Liga momentan an.
Dankeschön.
Also, ja. Kann dir deinen Lob geben, aber...
Ich habe auch noch am Wochenende mit ein paar Leuten geredet und ich habe echt eigentlich sogar Angst, hört sich dumm an, aber ich habe wirklich Angst, dass Bielefeld wieder zu schnell gut ist. So wie letztes Mal, weil da waren wir auch dritte Liga, zweite Liga, erste Bundesliga für 2 Jahre, direkt abgestiegen in die zweite, abgestiegen in die dritte wieder. Ja, also, und das Ding, irgendwie hat Bielefeld dafür ein Talent und ich will mich nicht beschweren, wenn sie doch, also es waren erst zwei Spieltage so, ich will mich nicht beschweren, wenn sie dann doch am Ende aufsteigen sollten. Ist immer noch ein weiter Weg. Aber trotzdem hätte ich direkt wieder Angst, dass es nach einer Saison zack, ab in den Keller.
Genieß es einfach.
Ja, ich muss es einfach genießen. Aber das ist so ein bisschen so dieser bittere Beigeschmack. Wenn man so Bielefeld, wenn man Bielefeld so verfolgt, ist das immer deine, du weißt, es geht nur hoch und runter. Ey,
wir sind als Nürnberg-Fans Bundesliga 2 Dinos. Wir sind das Team, das am längsten jetzt gerade da ist. Also ich kenne es, man kann sich nicht zu doll freuen, weil dann kommt schnell irgendeine Erwartung und dann ist das so.
Aber vielleicht reißt die Streak von euch ja und ihr steigt ab.
Digga, mal ganz ehrlich. Die zweite Liga hier in Deutschland hat so viele Traditionsvereine, wo du dir denken solltest, wie können die in der zweiten oder manche auch sogar in der dritten Liga sein?
Ja. Also, guck da jetzt schon Schalke zum Beispiel.
Genau, Schalke mit einem der besten Stadien in Deutschland. Zweite Liga, komme nicht raus. Jedes Jahr.
Hate, weil du gesagt hast, Schalke hat einer der besten Stadien in Deutschland.
Haben sie auch. Die Veltins Arena ist ja eine der modernsten.
Ist es wirklich so? Ich weiß es gar nicht.
Boah, also für beeindruckend und was die da machen können. Die haben ja teilweise alle Konzerte hier von großen Artists.
Das stimmt natürlich. Ich war noch nie da, deswegen kann ich es nicht beurteilen.
Weil im Ruhrpott-Gebiet, also... Du kannst es ja nicht vergleichen mit einem Borussia Dortmund, wo es einfach eindeutig mehr Fans reingehen können oder so. Aber halt, du schaust dir das Stadion an und sagst direkt, das ist kein Zweitligastadion. Verstehst du, was ich meine? Da denkst du dir, das ist einer der, sagen wir mal, 5 besten Arenen in Deutschland. Also Allianz Arena, 100%ig ist oben.
Safe.
Borussia Dortmund musst auch haben, Olympiastadion hier in Berlin musst auch. Und dann kannst du wirklich argumentieren, okay, welche anderen 2 Spots hast du dann?
Ich glaube, Stuttgart ist auch ganz cool.
Stuttgart ist auch richtig nice.
Deswegen, ich glaube, Stuttgart würde ich vielleicht noch oben drauf packen.
Fairer Punkt.
Und sonst, ja, kann schon sein. So im Ruhrpott. Ja. Ey Leute, das ist kein Bundesliga-Podcast hier. Ich weiß, wir schweifen immer mal wieder ab. Die Saison ist gerade angefangen für unsere Teams.
Ja, Trash Talk ist schon wieder heiß. Hansi schreibt mir einfach nach jeder Niederlage, ja, wie geht's dir da unten? Und ich weiß nicht.
Das ist so eine Lüge.
Ich weiß nicht. Ey. Nur weil Wyoming so trash ist.
Wyoming ist trash, ja. Das muss das irgendwie ausgleichen.
Dann schießen wir hier ab mit unseren Bundesliga-Vereinen. Aber, nee, Wochenende war dann gut. Ich bin sehr viel rumgereist. Ich war erstmal Richtung Hamburg. War da am Freitagabend. So
Lüneburg?
Lüneburg, ja. Also Lüneburg, zwischen Hamburg und Hannover halt quasi. Und dann bin ich da Freitagabend, hatte eine gute Zeit. Mit Sportkarten halt quasi, einfach so Packs geöffnet und alles. Und bin dann pünktlich um 6.20 Uhr von Lüneburg runter nach Nürnberg gefahren.
Morgens aber dann.
Genau,
ja.
Am Samstag. Und dann war da auf dem Event auch mit Sportkarten und dann um 0 Uhr wieder von Nürnberg nach Berlin. Also ich war gefühlt absolut überall am Wochenende. Wie war es bei dir?
Bei mir war gefühlt, also es war sehr, sehr viel los, weil die Mutter von meiner Freundin Geburtstag gefeiert hat und dann waren Verwandte da, Freunde da, aber schon ab Freitag, deswegen Freitagabend bei denen, Samstagabend war dann noch, Samstagmittag, Nachmittag war dann so Kaffee trinken und so weiter, war man auch noch später, bis spät da und dann Sonntag war dann auch mit Mittagessen und allem drum und dran, also waren irgendwie das ganze Wochenende gefühlt nicht zu Hause, sondern die ganze Zeit nur so dann bei den Eltern. Deswegen, es war ein sehr geiles Wochenende, sehr viel gegessen. Ich glaube, ich hatte gestern, also Sonntag, wenn es jetzt Dienstag heute Sonntag, hatte ich, glaube ich, viermal ein Food-Koma oder so mit Mittagessen. Dann erstmal wieder einen Kaffee, um klarzukommen, dann wieder Kuchen, dann wieder irgendwie klarkommen. Also da hat ein Food-Koma das andere gejagt. Aber deswegen, ich will mich nicht beschweren, war ein geiles Wochenende. Wetter war ja auch geil, aber überall in Deutschland. Also ja. Ich hoffe, jeder, der zuhört, hatte auch ein geiles Wochenende. Denn das Wetter hat auf jeden Fall gepasst. Soll jetzt auch, glaube ich, die ganze Zeit so bleiben. Deswegen, ey, der Sommer ist langsam da. Irgendwie Mitte August fängt es mal langsam an, warm zu werden.
Hat bis zum 11. August gedauert, aber jetzt haben wir endlich.
Aber der Sommer ist da.
Auch gute Neuigkeiten, jetzt wo ich wieder das Datum erwähne. Meine Schwester ist ja schwanger und das Erwartungsdatum ist der 13., ja.
Hast du das schon mal erzählt?
Habe ich noch nicht öffentlich so erwähnt, aber jetzt wo ich das Datum schaue, muss ich eigentlich immer mal an das Handy irgendwie gefühlt bei mir haben. Dass ich dann irgendein Update kriege, hey, jetzt geht sie in Labor, jetzt kommt das Kind.
Onkel Dom?
Ja, Onkel Dom.
Onkel Dom, okay.
Ey, ganz ehrlich, meine Schwester, wenn die Tochter dann so 5 Jahre alt ist oder so, wird übelst einen Hass für mich entwickeln, weil ich bin dann dieser Fun-Onkel. Hey, du darfst kein Eiscreme haben, dann komme ich dabei.
Und so eine ganze Packung, essen. Ja.
Hey, willst
aber du? Aber jeder braucht so einen Onkel.
Ey.
Jeder. Ganz einfach.
Hey, willst du anfangen zu lernen, wie man Drums spielt? Hier, ich kaufe deine ersten Drums.
Ja, genau, ich kaufe dir ein Drumset.
Hier ist eine Flöte. Kannst mal deine Mutter ein bisschen ärgern.
Du bist so richtig räudiger. Du bist so richtig räudiger, Onkel.
Scheiße. Oh, Mann.
Aber du hast, ja, um jetzt mal vielleicht mit News anzufangen, wir sind schon wieder viel zu lange am Labern hier am Anfang. Wir haben auch noch heute Morgen direkt darüber geredet, Any Given Saturday ist rausgekommen. War das jetzt die erste Folge? War das schon komplett? Wie haben die das gejobbt auf Netflix? Ich weiß es gar nicht.
Ist komplett raus.
Also wie im Prinzip Quarterback und Wide Receiver, die NFL-Serien sozusagen. Ich habe es noch nicht geguckt. Dominik hat gesagt, also du hast die erste Folge, glaube ich, geguckt.
Ja.
Aber jetzt, Zirkus, wie war's? Du hast mir heute Morgen schon heiß gemacht. Ich muss eigentlich gleich direkt gucken, glaube ich.
Hier ist das Ding, ich glaube, die Erwartungen von allen waren übertrieben hoch. Also ich glaube, von uns selber auch. Und da muss man sich mal einen Schritt zurücknehmen, um zu sehen, okay, die haben wahrscheinlich nicht die Bildrechte, um die ganzen Spiele zu zeigen. Du konntest halt nur ein bisschen so teilweise Spielzüge sehen von der Seitenlinie, von halt den Colleges, die das so haben. Weil dann ist bestimmt wieder so ein Medienrecht-Deal und so weiter. Und die gehen da halt eher ein bisschen analytisch rein und so, anstatt dich mit Charakteren zu verbinden. Also das ist nur von der ersten Folge halt quasi.
Also analytisch im Sinne von, um zu erklären, warum sie so gespielt haben, wie sie gespielt haben?
Eher einfach, was die SEC bedeutet und die Geschichte und solche Sachen.
Also generell erstmal die SEC so erläutert. Ja. So, aber macht ja auch Sinn. So, wenn du überlegst, so, du hast gar keine Ahnung von College Football, was ja durchaus okay ist, und du willst es gucken, findest es trotzdem cool, dann musst du ja irgendwie erstmal so ein bisschen den Kontext aufbauen. Vielleicht wird die zweite Folge ja noch so ein bisschen mehr so Deep Dive, aber macht ja erstmal Sinn, so anzufangen.
Und es ist halt alles auf die 2024-Saison bezogen. Also es ist nicht da jetzt wie Hard Knocks, wo es dann jede Woche neu rauskommt, wo wir jetzt dieses Jahr sehen, sondern es ist alles auf letzte Saison bezogen. Was natürlich Verständnis ist, weil stell dir vor, du hast bei jedem SEC-Team einfach diese Kameracrew und dies und das, wo du alles aufnehmen musstest. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Ding.
Aber ganz ehrlich, das wird nicht mehr lange dauern, bis es so ist.
Ja, safe.
Also ich meine, wenn das wird jetzt safe ein voller Erfolg werden, so, und dann hast du 100% irgendwie, oh, wir haben das Fenster nicht zugemacht. Wenn du jetzt ein Motorrad hast, dann ist es das. Ich mach's gleich zu, wenn Dominik redet. Was soll ich jetzt sagen? Genau. Aber 100% wird es kommen, weil jeder von uns, also ich kann für uns beiden jetzt sprechen, aber Hard Knocks ist geil. Also es gibt jedes Mal so perfekten Insight in einer Welt, wo du ja eigentlich kein Insight bekommst. Du siehst Dinge, die kein anderer Mensch sieht. So, und das wird im College Football, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ich meine, es gibt viele College-Teams, die so geile Dokus machen, wie die NFL-Teams, by the way, jetzt auch.
Ja.
Gefühlt hat jedes, ihr müsst mal, wenn euch das interessiert, wenn ihr Bock habt, generell sowas zu gucken und ihr findet das geil, guckt mal bei zum Beispiel Jaguars, Lions, Falcons. Es gibt so viele NFL-Teams, die so gefühlt eigenes Hard Knocks machen. Hast du das mal gesehen?
Ja, Digga.
Und deren Qualität ist so nice. So nice. Also wirklich, das ist wie so eine wirklich hochproduzierte Serie. So mit Draft, mit denen haben die gedraftet, Inside Draft, dann Training Camp. Die machen so geile Videos auch. Und ganz ehrlich, Teams im College Football machen das auch schon. So, und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Streaming-Anbieter kommt, Amazon oder Netflix oder irgendwer, der sagt, ja komm, wir produzieren das jetzt und das wird eh klicken.
Also, genau.
Deswegen, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr lange warten. Aber ich bin hyped. Ich muss unbedingt gleich, wenn ich zu Hause bin, irgendwas esse, mache ich mir das Ding dabei an, weil ich muss da reingucken. Ja, allein schon cool. Der Trailer war... Hat mir Gänsehaut gegeben.
Ja, aber weißt du auch, was wir warten müssen? Den jungen Quarterback bei Texas.
Oh, die Überleitung ist fire.
Oh, Mann. Also, er hat es noch nicht gesagt. Also, Arch Manning hat noch nicht gesagt, dass er nächstes Jahr hundertprozentig bei Texas bleibt. Aber dafür hat Archie Manning gesagt, ja, hey, mein Enkel? Ist es Enkel?
Von Archie
Grandson,
Manning?
Grandson, ja.
Genau, ja, das ist Enkel, ja.
Ja, mein Enkel Arch wird nicht für den 2026 NFL Draft sich deklären. He's not going to do that, he'll be at Texas, ist, was er gesagt hat.
Ja, das war, glaube ich, wann war das? Freitagabend, Samstagmorgen irgendwie. Ich glaube, es war jetzt kurz vorm Wochenende kam das, glaube ich. Ich, ganz ehrlich, meine erste Reaktion, dachte ich mir so, gut, erstmal ist es nicht von Arch Manning selbst.
Ja.
Das ist einfach sein Opa, der das sagt. Also keine Ahnung, wie viel Wahrheit da jetzt hintersteckt. Aber es muss ja trotzdem irgendwas da dran sein, sonst wird er das ja nicht sagen.
Ich denke, das ist so ein typischer Manning-Move. Also halt, was die ganze Familie und so immer macht. Jetzt stell dir vor, ich glaube, ich will ihn nicht so hoch vergleichen, aber im Sinne von Druck, was vor der Saison aufgebaut ist, für jemanden, der ein paar Schnüpperchen gegeben hat, im Sinne von Druck, was der auf seinen Schultern jetzt gerade hat mit Texas, muss eine National Championship gewinnen. Die geben ja fast 40 Millionen Dollar aus für ihren Roster. Du bist der gehypteste Quarterback seit langer, langer Zeit. Also ja, jeder redet über Trevor Lawrence, war auch so dominant war und allem. Aber wir reden hier über jemand, wo man schon fast sagen kann, er ist genetisch gezüchtet, diese Position zu spielen. Dass er mit 5 Jahren wahrscheinlich mit Peyton und Eli hier anstatt Bedtime-Stories gelesen hat, Playbooks von der NFL durchgeschaut hat. Hat jemand so viel Druck, erfolgreich zu werden, wie in Arch Manning. Und jetzt hat...
Das ist ein guter Punkt.
Sagt sein Opa halt, hey, er wird nicht da weggehen, er wird bei Texas bleiben. Wahrscheinlich eher, um den Druck ein bisschen wegzunehmen von... Hey Leute, ihr macht so viel auf den Jungen jetzt drauf, lasst ihn doch erstmal Football spielen. Der muss sich jetzt nicht deklären. Mhm. Auch wenn er jetzt dieses Jahr nicht so gut ist. Er hat dann noch ein Jahr, wo er dann spielen könnte.
Ja, ich finde das ein guter Punkt. Also kurz noch einmal dazu, Archie Manning ist ja der Opa von Arch Manning. Arch Manning Quarterback bei den Texas Longhorns. Archie Manning ist sozusagen der Vater von Eli Manning und Peyton Manning. Und genau. Noch ein, warte, wie heißt nochmal der Vater von Arch Manning? Was ja der Vater von, also der Vater von Arch Manning ist ja nicht Eli Manning oder Peyton Manning, das sind die beiden Onkel von Arch Manning.
Cooper
Manning, genau. Ja. Und deswegen, also das ist deswegen Opa und dann auch, ne, falls ihr euch gerade denkt so, Manning, ja, also Eli Manning und Peyton Manning sind die Onkel von Arch Manning.
Ja, deswegen.
Also deswegen meint auch Dominik gerade so, er ist dafür gezüchtet, ja, also er ist wirklich, er hat die perfekte Statur, er hat ich meine, welcher Quarterback im College oder Highschool oder auch wo auch immer er angefangen hat zu zocken, kann einfach das Telefon nehmen und sagen, Peyton, kannst du mir gerade sagen, wie ich am besten den Ball werfe? Oder Eli, wie werfe ich am besten die und die Routes? Also, da läuft schon einiges richtig für den Jungen und ich bin mal gespannt. Ja, aber du hast einen guten Punkt, darauf wollte ich zurück, dass du, stell mal vor, du weißt, so wie er jetzt, okay, ich gehe in den NFL Draft 2026, also nächstes Jahr, und du weißt eigentlich, du hast nur einen Shot. Du hast diese eine Saison. Und wenn du die nur halb verkackst, bist du kein Top-10-Pick. Weil du, das finde ich nämlich, da habe ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, weil das ist echt ein geiler Punkt, den du hier bringst, weil überleg mal, was das für ein Druck sein muss.
Ja,
das ist unglaublich.
Alle sagen, ey, one and done, du gewinnst National Championship, du wirst der Number One Draft Pick, du gehst NFL. Boah, das ist schon eine riesen Erwartung von jemandem, der so jung ist, wo wir kaum gesehen haben, was er wirklich machen kann, wenn er in so einen Rhythmus reinkommt. Ich lieb eigentlich eher, dass er immer so gesagt hat, nee, das Team ist wichtiger, warum fragt ihr mir die Fragen? Kümmert euch um Quinn, kümmert euch um das Team, er startet. Ich bin bereit reinzugehen, falls da irgendeine Verletzung ist oder so. Aber da muss jetzt nicht der ganze Fokus auf mich sein. Ich will jetzt nicht irgendeine Ablenkung sein, ich will einfach nur lernen. Und diesen Prozess, den er mitnimmt, ich bin übelst gespannt zu sehen, was er jetzt dann daraus machen wird. Also ich freue mich schon auf die Saison. Also dieses Jahr, hey, horns up, würde ich eher sagen, anstatt horns down.
Ja, weil sieht danach aus. Mal gucken, was passiert. Aber
sieht danach aus, weil ich würde es ihm auch gönnen. Also das wäre jetzt so ein Moment, wo, wenn er tatsächlich diese ultra hohen und fast unrealistischen Erwartungen auch nahe kommen könnte. Mhm. Sagen wir mal, er gewinnt eine National Championship und die Heisman mit Texas. Ich glaube, da gibt es mehr Teams als die Hälfte der NFL, wo die sich wirklich dann Gedanken machen täten von, geben wir, was wir jetzt gerade haben, auf, um ihn irgendwie rauszulocken und an Nummer 1 uns da hochzutraden.
Ja, bin ich 100% bei dir, weil das ja nicht nur ein Ding ist, dass du Arch Manning draftest, wo du weißt, er hat eigentlich alles, was du brauchst und er ist erfolgreich gewesen in der Saison. Wir gehen ja based off, er gewinnt die National Championship, das ist ja gerade die Diskussion. Du draftest ja nicht nur einen National Champion, der einen absurden Körper hat, die Athletik hat und einfach irgendwie, wie du schon gesagt hast, ja, das Full Package, und du draftest ja auch theoretisch einen Eli Manning, einen Peyton Manning als einfach so Advisor für deinen jungen Quarterback, weil die werden die ganze Zeit in seinem Ohr sein, die werden immer an seiner Seite stehen und ihm dann helfen und weiterentwickeln. Und überleg mal, was du da noch Assets zusätzlich bekommst. Du kriegst einfach Peyton und Eli Manning als Coaches, sozusagen, für deinen Quarterback.
Ey, ich bin gespannt. Ich will auf jeden Fall nur sehen, dass er Erfolg hat. Also das wäre eine coole Geschichte für ihn auf jeden Fall. Ich weiß, privat, er wurde ja quasi so abgeschränkt von was er machen durfte. Also in der Highschool, jeder wusste, ah, hey, guckt euch mal diesen Arch Manning an, ist ein Top-Quarterback, ist ein Prospect, ist Enkel von Archie und
Neffe von Eli und Peyton.
Und Eli. Mhm. Aber der hat kein Instagram. Der hat, ich glaube, mit 16 erst Instagram haben können oder 17. Ach, krass,
wusste ich gar nicht.
Ja, sein Juniorjahr oder sowas. Und war halt immer so privat gehalten. Du hast die Clips gesehen, weil die gingen viral. Der Typ war ja eine Maschine die ganze Zeit in der Highschool. Mhm. Und dann denkst du dir, okay, jetzt haben wir den Next. Er kann schon einiges. Und ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ich will einfach nur Erfolg sehen von ihm. Das Texas-Team schaut auch unglaublich gut aus. Und jetzt ist es eher von, kann Steve Sarkisian sein gesamtes Team auf dieses eine Ziel fokussieren, von erstens müssen wir die SEC gewinnen. Mhm. Das ist immer der Schritt, wie es anfängt. Dann bist du in den Playoffs und dann spielst du um ein Spiel jede Woche. Du schaust nicht voraus, was neben dir geht. Ein Spiel jede Woche. Und ich wünsche einfach nur Gesundheit für Arch und ich freue mich auf jeden Fall, ihn zu sehen.
Ja, das wird auf jeden Fall nice.
Hier ist eine realistische Frage. Und ich will, dass du das jetzt auch, musst nicht dein Ranking sagen, von wo die Quarterbacks stehen in der NFL, aber ab welcher Grenze würdest du sagen, okay, wir haben unseren Quarterback, ich würde mich nicht verändern, um Arch zu kriegen. Also wir nehmen jetzt mal die Teams weg, wie Tennessee, die einen Cam Ward schon gedraftet haben, oder jetzt auch im zweiten Jahr mit Jaden Daniels, Drake May, alle, die ab dem dritten Jahr sind, welche Teams würden ihn nehmen und was ist deine Grenze?
Boah, da musst du erstmal überlegen. Also, zum Beispiel, also, was mir direkt gerade, ja, warum auch immer in den Kopf gekommen ist, Raiders.
So, also über Geno 100%.
100%. Ja. Also deswegen, da fange ich gerade mal, das war das Erste, was mir einfach gerade in den Kopf gekommen ist, 100% über Geno Smith. Weil ich muss gerade erstmal eine Liste aufmachen, warte mal. Ich hab gerade zu viele Teams in meinem Kopf, um gerade klar zu denken.
Der Erste, der mir in meinen Kopf gegangen ist, also von halt talentweise, ich mag ihn auch sehr, ich weiß, er macht manchmal dumme Sachen, aber ich würde ihn aufgeben und dafür Arch holen, wäre zum Beispiel ein Kyler Murray. Ich würde sagen, ja, hey, ich würde mir lieber Arch holen anstatt Kyler Murray und mit ihm neu anfangen.
Ja, kommt drauf an, was du für Kyler kriegst in einem Trade zum Beispiel in dem Moment. Muss ja, oder würdest du sagen, egal was, scheiß drauf, selbst wenn wir Kyler Murray richtig günstig verkaufen.
Ja.
Also verkaufen im Sinne von traden, ihr wisst, was ich meine.
Ich würde sagen.
Boah, das ist schon, das finde ich.
Weil die Untouchables, also wir jetzt reden über die Untouchables mit Josh Allen, Lamar,
ja, Burrow. Ja, da musst du nicht drüber reden.
Kannst du nirgendwie aufgeben.
Also guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, guck mal.
Aber Bills, zum Beispiel den Trevor Lawrence finde ich auch.
Bills, nein. Dolphins, ja.
Ja, Tour auf jeden Fall.
Oh, stell mal vor bei den Dolphins, die draften den und dann ist Quinn Ewers einfach Backup von
Arch Manning.
Das wäre crazy. Weil Quinn Ewers, für die vielleicht dieses Jahr uns erst hören in der zweiten Staffel, war der Texas Longhorns Quarterback letztes Jahr, von dem dann Arch Manning Backup war. Und dann wäre es ja bei den Dolphins andersrum, im Endeffekt. Patriots, nein. Jets, ja. Broncos, nein. Chiefs, nein. Raiders, ja. Chargers, nein. Nein, nicht über Justin Herbert.
Nee,
nicht
nein. Über Justin.
Ravens, nein. Bengals, nein. Browns, ja. Steelers, ja. Texans, nein. Colts, ja, auf jeden Fall. Jaguars,
Trevor Lawrence? Ich würde ihn über Trevor nehmen.
Deswegen, Trevor Lawrence, da habe ich gerade auch ein Fragezeichen.
Es ist abhängig von diesem Jahr. Wenn Trevor dieses Jahr wieder reinscheißt,
100%.
Dann würde ich Arch nehmen. Dann würde ich einfach sagen, ja, Reset.
Deswegen, das ist, und dann Titans wieder nein. Das war die AFC. Dann Cowboys, ja. Giants kommt auf Jackson Dart jetzt an. Sonst ja. Eagles, nein. Commanders, nein. Cardinals, sagst du ja. Ich sag, glaube ich, sogar nein.
Rams, du würdest nicht Kyler Murray aufgeben für Arch.
Weiß ich nicht, nee.
Kyler Murray, ich würde sagen.
Setzt du Kyler Murray, dann du setzt Kyler Murray unter oder über Trevor Lawrence?
Über Trevor Lawrence. Ich habe mehr gesehen von Positives deswegen, von Kyler anstatt Trevor.
Deswegen, ich glaube, da setze ich so für mich irgendwo die Grenze.
Ja, die sind beide sehr nah dran. Also wir machen jetzt kein offizielles QB-Ranking.
Nee. Aber Rams, ja, 49ers. 49ers?
Über Purdy? Würde ich auch machen.
Ja, ne?
Ja. Ich glaube, das ist ein Hot Take. Ich glaube, das ist ein Hot Take.
Aber ich hätte mein erstes Gefühl war, ja.
Also, ich gehe es jetzt mal rückwärts und sage die Quarterbacks, wo er nicht ersetzen könnte oder die Teams, wo es nicht alles aufgeben würde.
Wir waren ja schon fast fertig gerade. Uns fehlen noch zwei Divisions.
Ja, okay.
Guck mal, wir haben Bears hätten wir noch, nein. Lions, ja.
Ja, ich würde.
Lions, ja.
Ich würde auch auf Übergriff
Packers,
nehmen.
Ja. Oh. Ich weiß, Jordan ist dein Homie.
Ja.
Aber
das fair.
Jordan Love ist das gleiche, was Trevor Lawrence ist.
Das ist fair.
Er hat alles, was er eigentlich braucht, aber er hat noch nicht diesen krassen Breakthrough gehabt.
Ja, das ist fair.
It is what it is. Vikings.
Wissen wir nicht.
Im Sinne von wissen wir nach der Saison mit JJ McCarthy. Falcons, das gleiche eigentlich.
Wissen wir nicht.
Ist auch das gleiche wie Vikings. Panthers, ja.
Über Bryce Young.
Außer er wird jetzt. Ist auch spannend, was dieses Jahr passiert.
Er steigert sich jetzt gerade.
Genau, er steigert sich. Deswegen würde ich abwarten dieses Jahr auf jeden Fall. Aber Stand jetzt ist das Projekt gescheitert. Ja. Saints. Ja, die haben Tyler.
100%.
Shug. Ja, genau. Shug. So. Buccaneers. Ja.
Du würdest Arch über Baker. Oh, okay, dann habe ich Baker aber viel, viel weiter höher.
Nein, das Ding ist, ich rede von. Ja, gut. Okay, warte. Du müsstest Arch wäre direkt der Starter, ne? Wenn du sagst, Number One Overall Pick.
Also ich würde das Projekt, das wir jetzt Stand dato haben, aufgeben und neu anfangen.
Also du redest von, der Quarterback wird auch dann einfach weggetradet.
Ja.
Dann hätte ich bei den Buccaneers auch ein Fragezeichen. Sorry, ich dachte, ich habe gerade gedacht im Sinne von, wer weiß, was in einem Jahr ist, aber ich weiß noch nicht, was Baker Mayfields Contract Status ist.
Ja, also
habe ich gerade nicht im Kopf.
Der hat ja diesen 2 Jahres 80 Millionen Deal.
Deswegen, ich weiß gerade nicht, was.
Also er könnte ab nächsten Jahr wieder eine größere Verlängerung haben.
Deswegen, da wäre er wieder Free Agent dann
eigentlich. Oder.
Ich glaube, nach nächstem Jahr, also nach dieser Saison, wäre er Free Agent, oder nicht?
Nee, diese Saison und nächstes Jahr. Er hat,
Er
hat ja diesen freundlichen 2 Jahres 80 Millionen Dollar Deal uns geschrieben.
Okay, lass uns mal, wir werden gerade hier zum NFL-Podcast. Aber,
okay, meine Untouchables, einfach wo auf gar keinen Fall, und wie gesagt, ich nehme die Rookies und die Second Year raus, weil es einfach zu früh ist, auf gar keinen Fall über die Chargers mit Herbert. Auf gar keinen Fall über Mahomes. Auf gar keinen Fall über Stroud. Auf gar keinen Fall über Burrow und Lamar. Auf gar keinen Fall über Josh Allen. Auf gar keinen Fall über Jalen Hurts.
Zählst du gerade mit auf?
Ja.
Bist du bei 12?
Ich bin bei 7.
Okay, 7, deswegen hast du... Okay.
Auf gar keinen Fall über Baker.
Auf gar keinen Fall, sagst
auf
du?
Auf gar keinen Fall über Baker. Ich mag Baker so sehr. Das sind 8 Teams. Das sind 8 Teams. Und ich nehme die Rookies.
32, das sind 25%.
Ich weiß, aber wenn du jetzt die Rookies und Second Year auch mitzählst.
Ja, gut, aber das ist ein Fragezeichen, da kannst du ja nicht drüber reden. Ja, aber Stand jetzt könnten 75% der Teams in der NFL
ich glaub, würden,
an Arch Manning
würden sehr ernsthaft drüber denken. Ja. Ja.
Ja. Ist Fakt. Deswegen, also. Hat zwar jetzt gerade, das war gerade ein langer Schweif von uns einmal in die NFL-Welt, aber damit seht ihr einfach, wie krass Arch Manning begehrt wäre im NFL-Draft 2026, wenn er reingehen würde. Und dann wieder kommen wir zurück zu diesem Argument, was Dominik gebracht hat, mit, dass er einfach diesen Druck hätte. Weil überleg mal, was das für ein Druck ist, wenn du diesen Hype hast und dann weißt, ich muss jetzt liefern, wenn ich nicht liefere, bin ich die größte Enttäuschung im College Football. Weil einfach die Erwartung so hoch ist. Ja. Selbst wenn er, weiß ich nicht, 10 Spiele gewinnt, aber er müsste ja nicht mal schlecht spielen. Wenn er einfach nur average wäre, wäre es ja schon was macht Arch Manning? So, obwohl er ja sogar gut spielen würde. Aber trotzdem wären die Medien, Arch Manning, was macht der? Er wird seinen Erwartungen nicht gerecht. Deswegen, das ist, Erwartungen sind sky high und wir freuen uns mindestens genauso hoch, wie die Erwartungen sind auf die Saison. Deswegen, wir können gespannt sein, aber lass uns mal direkt zum nächsten Thema diven.
Ja, weil, hey, in 12 Tagen ist unser Flug.
Stimmt, wir haben so gut
darüber geredet. Aber seitdem diese Folge dann rauskommt, sind es nur noch 12 Tage bis zum Irlandspiel.
Sehr geil. Das ist so,
Hansi, wann splitten wir der G?
Wir splitten Freitag, was? Samstag und Sonntag. Obwohl Sonntag fliegen wir um 6 Uhr morgens zurück. Ich weiß nicht, ob wir Sonntag auch...
Digga, um 5 Uhr sind wir an der...
stimmt, vielleicht sonntags morgens um 1 oder so splitten wir die G.
Ey, um 5 Uhr sind wir am Flughafen und splitten die G, Bruder.
Oder Samstagnacht noch. Und das ist schon Sonntag.
Mach nicht wie letztes Jahr, Hansi, wo du einfach in der Ecke stehst.
Ich war aber einfach auch müde, ey. Sorry. Aber
oh, Mann, haben wir die Geschichte schon erzählt? Hansi und Tim Winter waren halt quasi mit... Robin und mir in der Bar. Und stellt euch einfach vor, Robin und ich haben ein paar Getränke, ein paar gekältete Getränke mit ein bisschen Mische.
Die euch gut fühlen lassen haben. Ja.
Und die haben natürlich auch die beiden Tims und die stehen einfach in der Ecke. Die unterhalten sich nicht mal miteinander. Die stehen da einfach.
Ich war zoned out, ich war so müde.
Ihr wart so K.O. Und mittlerweile müsst ihr euch vorstellen, Robin und ich haben ein paar Getränke gehabt. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Und auf einmal sieht man einfach nur uns, wie ich zum Beispiel mit diesen absoluter Muskelmaschine von einem Strength Coach die ganze Zeit so Country Roads
und so. Das war wirklich ein Berg.
Digga, der ist einer der Strength and Conditioning Coaches bei Georgia Tech gewesen. Ja, ja. Der Typ war dreimal so groß wie ich, also einfach von Muskelmasse.
Der hat 130, 140 Kilo gewogen. Safe.
Ey, absolute Legende. Aber das muss ich vorstellen. Ihr beide in der Ecke und
wir haben was nachzuholen, sagen wir so. Wir haben was nachzuholen am Wochenende. Und das Spiel wird brutal. Wir freuen uns auf Freitag, haben wir das Treffen im Pub.
Müssen wir richtig marken, ey. Wir brauchen so viele.
Ich suche das gerade mal parallel raus, welcher Pub das ist, weil ich weiß schon, welcher Pub
das ist. Das ist das gleiche wie letztes Jahr, oder?
Nee, ist nicht der gleiche
Pub. Haben sie geändert, okay.
Ja, das ist nicht der gleiche Pub. Deswegen, ich gucke gerade mal nach, ob ich das gerade finde. Weil ich glaube, ich weiß schon, welcher das ist. Aber lass uns kurz über Matchup reden. K-State gegen Iowa State.
Kansas State gegen Iowa State.
Wird richtig nice Spiel.
Du hast jetzt schon ein großes Big 12-Spiel. Also man muss sich vorstellen, jetzt hast du ein Spiel, das dann auf die Conference schon direkt deinen ersten L gibt. Also wenn du in Conference schon mit der Saison anfängst mit einem L, dann jagst du ja quasi die ganze Zeit hinten. Iowa State ist ein Team dieses Jahr, wo man sagen muss, die könnten von hinten sich reinschleichen. Keiner hat die irgendwie auf dem Schirm. Und man könnte sogar vielleicht reden, dass das so ein Dark Horse ist für die College Football Playoffs. Aber dann müssen sie jetzt gegen Kansas State direkt reinstarten und gewinnen.
Ich zeige gerade Dominik die App. Wir sind nämlich schon in der Official App von den Aer Lingus Classic. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr die App runtergeladen habt, am Freitag, den 22. ab 19 Uhr im J.R. Mahans. sind wir am Start. Und wie gesagt, Dominik wird dabei sein, Robin wird dabei sein, Sami wird dabei sein, ich werde dabei sein. Und da können wir uns treffen auf ein paar kühle Getränke und mal ein bisschen quatschen. Das wird auf, jetzt Wochenende wird brutal, ich freue mich jetzt schon darauf. Das wird, das, besonders, weil ich bin dieses Wochenende auf dem Junggesellenabschied und dann bin ich mit euch in Dublin. Ich habe gefühlt einfach, es wird verrückt.
Haben Sie einfach für die nächsten 7 Tage keine einzige Sekunde nüchtern.
Das wird, ja gut, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht so bekannt für, dass ich richtig durchdrehe, aber ich werde auf jeden Fall sehr wenig schlafen.
So. Oh mein
also,
Gott.
Also wird gut. Aber wir haben noch ein paar andere News, bevor wir gleich ein bisschen was ranken wollen. Lass uns erstmal über Gunnar Rivers reden. Ja. Was ist das für ein Typ? Erzähl uns mal, Dominik.
Er ist ein Quarterback-Prospect aus der 2027 Draft-Class. Oder Class, soll ich sagen, Highschool-Class, nicht Draft-Class. Gunnar Rivers, falls der Name sich ein bisschen so komisch anhört. Ja, er ist der Sohn von ehemaligen Quarterback Philip Rivers. Und er hatte auch schon einen unofficial Visit mit Texas. Stell dir vor, jetzt kriegst du einen Manning und dann kriegst du einen Rivers. Das wäre auch mal eine Geschichte. Er hat noch keine offizielle Offer von Texas. Aber jetzt musst du dir vorstellen, Philip Rivers hat ja irgendwie 13 Kinder. Ich glaube, wir werden jedes Jahr sehen, wie einer seiner Söhne.
Immer News Headline, irgendein anderer Rivers ist wieder da.
Son of NFL Quarterback Philip Rivers ist hier und da.
Wie viel Söhne hat er? Also wie viel?
Ich glaube, er hat 13 Kinder und 7 Söhne oder sowas. Ich
google das gerade jetzt mal.
Also sehr ausgeglichen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber das wäre auch witzig, wenn du einfach denkst, ja, okay, jetzt haben wir...
Ja, du hast übertrieben. Er hat 10 Kinder und davon sind 7 Töchter. Also er hat drei Söhne, ja.
Das ist crazy.
Ja.
3-7, das ist ja so ein Win-Loss-Record. Ich glaube, er hat nicht mal 3 Playoff-Siege, oder? Digga, also nein!
Ich dachte gerade, du beziehst das auf, dass es ein Loss ist, dass er 7 Töchter hat. Deswegen war ich hab gerade Dominik mit großen Augen geschaut. Das hat er nicht gesagt.
Nein, wir diskriminieren ja nicht.
Ich dachte gerade schon, Dominik dreht richtig. Eieiei. Okay, jetzt habe ich den Witz verstanden. Ich dachte gerade wirklich, das wäre ein Loss. Ich hab einfach wirklich nur Loss verstanden. Ich dachte so, wow, okay, ich weiß nicht, ob 7 Töchter ein Loss ist, aber.
Oh, nee, aber für einen Quarterback. Du wirst natürlich 10 Söhne haben, das jedes Jahr ein Sohn.
Ja, gut, aber man kann auch, Töchter können auch sehr viele Sportarten machen.
Töchter sind unbelievable. Also Kobe hat ja auch immer gesagt, dass seine Töchter bessere Athleten waren als er.
Ja. Siehst du?
Girl Dad, Kobe war ein Girl Dad.
Ja. Ist so. So, also da haben wir gerade nochmal, das wollten wir nochmal kurz besprechen, denn wir können, es wäre wirklich krass, wenn er eventuell schon mal vorher geht zu Texas. Das wäre next level. Wir werden auf jeden Fall das weiter im Auge behalten. Den wir auch im Auge behalten werden, ist ein ehemaliger Coach, auch NFL-Coach, der eventuell zurückkommen will in das College-Football-Business als Coach. Eigentlich sogar in die SEC am liebsten. Wenn dann direkt in die beste Conference, die es gibt. Es geht um John Gruden. Und ich habe so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis mit seinem Charakter. Weil er hatte ja den Skandal, so diesen Rassismus-Skandal mit diesen E-Mails, als er der Head-Coach von den Las Vegas Raiders war. War das noch Oakland Raiders oder war das Las Vegas?
Das war Vegas. Vegas, Oakland, also die Zeit da quasi.
Ja, ja. Diese Transition-Zeit war das irgendwie, ne?
Ja.
Deswegen, das war, aber wenn man das mal ausklammert und sich den Content anguckt, den er macht, da bin ich schon ein Fan von, muss ich sagen.
Ja.
Also kennst du diese Quarterback-Camp, was er immer macht auf YouTube?
Ja.
Ich gucke mir wirklich fast jede Folge davon an, weil ich das so entertaining finde, wie er das mit den Quarterbacks macht. Ihr müsst euch das mal angucken. Das ist wirklich, ich finde das richtig entertaining. Wie gesagt, es hat ja nichts mit seinem Charakter zu tun. Es war absolut verrückt, was er gemacht hat. Aber content-technisch ist eine Bank.
Ja, er war ja mein Coach für 2 Jahre.
Stimmt.
Also ich kann mich die ganze Zeit noch an jedes Team-Meeting erinnern. Der Typ ist einfach Bombe. Und als jeder einzelne Spieler diese Vorwürfe gehört hat von ihm, was er gesagt hat und dies und das, da war kein Rassismus dahinter. Er ist halt so ein Midwestern. Da hast du manche Sprüche, die vielleicht jetzt ein bisschen outdated sind, weil sie auf der Grenzlinie sind, aber die sind nicht falsch verstehbar oder so.
Du meinst seine Intention, also seine Intention dahinter war anders, als wie es rüberkam?
Genau, also komplett anders. Und hat keiner Offense genommen oder irgendwas. Die haben ja alle ihn verteidigt quasi. Mhm. Und wenn du dir E-Mails anschaust und alles, und das ist nicht verzeihbar, weil du in so einem Beamtenstatus bist, hat er ja homophobische Kommentare gemacht gegen Sam Bennett, als Sam Bennett damals
öffentlich... Das habe ich gleich mehr im Kopf. Okay.
Genau. Das war eher das, was sehr viel Schaden ihm angetan hat. Andere Zeit, hätte er es gleich gesagt, heutzutage, wie vor, ich glaube, 10 Jahren oder so waren diese E-Mails, ja, da muss er sich besser damit umgehen. Heutzutage kannst du sowas überhaupt nicht sagen, aber vor 10 Jahren war das ja erst der Anfang von dieser Welle mit, ja, wir müssen da viel mehr Verständnis haben, anders damit umgehen und so weiter. Weil man kann sich, nicht, dass ich jetzt halt irgendwie jetzt halt in so eine Spirale gehe oder irgendwas. Vor 13 Jahren hast du ja öffentlich auf TV-Serien, auf anderen Sachen Witze gemacht, die heutzutage als sehr homophobisch sind.
Ja, aber da muss ich da...
Auch an der Grenzlinie, genau. Und genau. Die kannst du heutzutage nicht mehr machen. Die kannst...
Ja, aber da muss ich, habe ich wirklich ein bisschen andere Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil nur weil das eine andere Zeit war, macht das nicht mehr richtig, meiner Meinung nach.
Fair.
Es war wahrscheinlich mehr akzeptiert und toleriert in der Gesellschaft, aber, also wir wollen jetzt auch hier gleich keinen Ethik-Podcast rausmachen, wir wechseln. Aber trotzdem muss man ja dazu sagen, dass ja die Gesellschaft und die Anerkennung von dem, was du sagst und tust, generell auf alles bezogen, ja sich nicht rechtfertigt in der Zeit, in der du lebst. Weißt du? Mhm. Deswegen ist, finde ich, trotzdem, selbst wenn er das vor 13 oder selbst wenn er das vor 20 Jahren gesagt hätte, muss man das, glaube ich, trotzdem kritisch betrachten. Das ist nur meine Meinung. Ja. Also deswegen, ich verstehe, was du sagen willst, dass es halt eigentlich, dass er sich wahrscheinlich wohlgefühlt hat, das zu sagen in dem Moment, weil das vor 13 Jahren, wann auch immer war, wo es andere auch gemacht haben und er deswegen vielleicht auch gedacht hat, ey, es ist normal, es ist lustig gemeint, ich meine damit nichts Schlimmes. Und die meisten, die ja sowas äußern, würde ich jetzt mal behaupten, meinen wahrscheinlich auch nichts Schlimmes damit und sind auch nicht wirklich homophob oder nicht wirklich rassistisch. Es ist dann ja immer so dieses, wie du es ausdrückst und wie es dann rüberkommt und was deine Intention war und wie es dann ankommt. Das ist ja so ein bisschen immer das Problem daran. Natürlich gibt es auch viele, die das genauso meinen. Das will ich jetzt gar nicht damit sagen. Aber darauf bezogen, ich finde dann nur, weil das in der Gesellschaft akzeptiert ist, ist es halt nicht richtig. Das wollte ich nur einmal so...
Hey, das ist ein sehr, sehr fairer Punkt. Und ich bin auch dem Gedanken, weißt du was, eine Person, die sowas gesagt hat oder irgend so einen Kommentar gemacht hat wie er hat sich wahrscheinlich entschuldigt. Er hat sich entschuldigt und er hat daraus gelernt. Er ist jemand, der wahrscheinlich das genommen hat, weißt du was? Ja, hätte ich niemals sagen sollen, ich kann mich als Mensch verändern, ich akzeptiere das, dass ich nicht sagen konnte, dies und das. Vollkommenes Verständnis dafür. Ich glaube auch nur, wenn man, wie er jetzt öffentlich mal diesen einen Skandal hatte, dass er jetzt nicht sich verbessern konnte. Und man sieht es ja auch mit dem Content, das er produziert. Aber wie gesagt, ey, ich könnte auch 24 Stunden Hörbuch von Coach Gruden anhaben, wie er über Football redet. Und
der Typ ist Content einfach. Du machst auf dir eine Kamera und ich kann den mit 24/7 angucken,
ja.
Weil das einfach so ein Charakter ist, so was Football angeht. Das ist
84,
so,
ja,
das ist so geil.
Tight.
Das ist direkt so, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber Coach Gruden macht mit der entfacht mit mir so diese Football-Flamme, ja, so als Fan. Du guckst dir das an und bist direkt hooked. Du musst es einfach gucken. So, deswegen, falls ihr wirklich Bock auf geilen Content habt, der hat so ein Format, das heißt QB Camp, setzt sich mit jedem Rookie-Quarterback, bevor der Draft ist, ne?
Ja,
bevor der Draft ist. Hat er mit jedem so ein Sit-Down-Interview, wie das Teams da eigentlich auch machen, gibt ihm so Plays irgendwie, die wiederholen müssen, aber nach diesem Interview, also der macht immer bestimmte Plays, macht dann so ein 30-Minuten-Interview und dann testet er das Wissen, was er denen vorher gegeben hat. Und dann müssen die das mit so, ihr müsst euch das mal angucken, das ist echt richtig gut gemacht, aber Fun Fact, weißt du noch, wo wir ihn getroffen haben? Wir haben ihn getroffen.
Ja, beim Super Bowl.
Beim Super Bowl haben wir ihn getroffen. Das war nämlich für alle, die den Football Bromance Stream beim Hype House geschaut haben, als wir die Straßenmusik gemacht haben. Und in dem Pub links daneben stand auf einmal random
John Gruden. Er stand einfach draußen.
Er stand einfach an dieser Bar,
ja,
mit irgendwie zwei, drei anderen, weiß nicht, Freunden, Kollegen, ich weiß nicht,
die, ja, Person, Barstuhl, die Person kannte ich oder
nicht.
So, ja.
Genau, die Person kannte ich nicht. Und auf einmal stand er einfach und bin so, Digga, das ist einfach John Gruden.
Ja.
Das war richtig. Und dann einfach direkt da, ich glaube von da aus, 10 Meter daneben, haben dann Kasim und Mika ihr Fantasy-Straße-Performance gemacht. Es war schon lustig. Also ja, da wurde mal so vercheckt.
Es war auch irgendwie witzig. Kasim ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, ja, I played for you for under this year. Und Coach Gruden war einfach, yeah, did I catch you? Ja, okay, that sounds like me. That sounds like me. Ja, mich hat, ey, an mich hat er sich gar nicht erinnert.
Echt?
Ich habe ihm Hand geschüttelt und alles. Ey, Coach Gruden, great to see you again. Nichts.
Aber hattest du denn wirklich viel mit ihm so zu tun?
Ah, nee, ich hab nicht irgendwelche Meetings mit ihm gehabt oder irgend sowas. Ja, okay. Also, wir haben ein paar Mal miteinander geredet, einfach halt Seitenlinie beim Camp und so. Aber nicht, wo man jetzt halt sagt, wir hocken uns in den Meeting Room und reden die ganze Zeit.
Und du musst
Zeit.
Auch überlegen, wie viele Faces, einen Head Coach jedes Jahr, jede Saison, das ist absurd, wie viele Spieler du kennenlernst. So. Also, ja, aber auf jeden Fall lustiger Typ vor der Kamera. Also, und deswegen, das eigentliche Thema war ja eigentlich, wir haben komplett am Thema vorbeigelabert, dass er eigentlich eventuell wieder Coach in der SEC werden will. Was heißt wieder? Er will Coach in der SEC werden und.
Es wäre für ein Team, also jetzt, wo er sagt, hey, ich will wieder in die Coaching-Welt gehen. Es ist schwierig, in die NFL für ihn wieder als kompletter Head Coach reinzugehen, weil ich glaube nicht, dass Coach Gruden jemand ist, den du einfach sagen kannst, hey, das ist mein OC oder so. Nee, das ist dein Head Coach.
Das ist ein guter Punkt. Du musst mit ihm, also wenn du ihn, glaube ich, holst, ist er halt dieser Charakter, er ist der Typ, der so einen großen Charakter hat auch gleichzeitig, so. Und das meine ich auch nicht mal gerade negativ, aber wenn du ihn reinholst in deine Franchise, dann ist er mehr oder weniger die Franchise.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also das ist so ein Typ, den holst du dir nicht rein, den du dann irgendwie so, zum Beispiel, wo ich direkt dran denken muss, das komplette Gegenteil, Brian Schottenheimer, jetzt Head Coach von den Dallas Cowboys.
Ja.
Er ist einfach die Marionette von Jones. So, weißt du, was ich meine? Aber Coach Groom ist genau das Gegenteil wahrscheinlich davon, weil er einfach komplett seinen Shit durchzieht und ob du das willst oder nicht, aber er macht es seinen Weg oder gar nicht.
Ja.
So, also wirklich dieses Oldschool.
Knock on wood if you're with me.
Das ist der Geil. Oh, ich kriege wieder Gänsehaut. Der hat so geile Sprüche, der Typ. Das ist echt von seiner Coaching und von seinem Content-Ding bin ich echt ein Fan, muss ich sagen. Also ich höre mir den echt gern an so. Aber ja, knock on wood. Vielleicht wird der SEC-Coach.
Ja, also er wäre jetzt jemand, wo ich sagen müsste, wenn ein SEC-Team, und ich glaube nicht, dass er irgendwie so Arkansas oder so annehmen würde. Er wäre schon
Big Time.
Big Time SEC-Team, sagen wir mal Auburn oder sowas, wenn die einen Coaching-Change haben und die wirklich sagen, wisst ihr was? Wir können mit diesen medialen Sachen besser umgehen.
Mhm.
Wir nehmen ihn an. Der Shitstorm, der dann rauskommt, weil das ist ja genau das einzige Ding, warum ihn keiner nimmt. Er ist ein geiler Head-Coaching-Kandidat. Er beweist es ja, dass er es kann. Ja,
er hat halt so diese Wolke über seinem Kopf.
Genau, wer traut sich?
Wo wir auch
drüber
geredet haben, vielleicht sage ich das gerade nochmal, ich habe auch gesagt, ich bin Fan von ihm, ja. Von seiner Art, wie er redet, von vor der Kamera. Was er gesagt hat, ist trotzdem nicht zu entschuldigen.
Ja,
ich will nochmal, nicht, dass ich das irgendwie so falsch gesagt habe eben.
Ja, aber es ist dann halt wirklich, okay, welches Team gibt ihm diese zweite Chance, sagen wir mal. Wird bestimmt kassieren. Wäre geil, wenn es in SEC wäre. Und dann hättest du jetzt zum Beispiel ein paar prominente Head Coaches.
Ich stell mal vor,
mit
du hast
Bill Belichick in North Carolina, in der ACC. Dann in der SEC hast du auch einige, Kalen DeBoer. Vielleicht sagt Miss Terry nochmal, hey Coach Saban, du darfst noch ein Jahr Coach.
Stell dir mal vor.
Warte, er hatte auch gerade so ein geiles Interview. Er wurde gefragt, ab und zu, vermisst du es, Head Coach zu sein oder bist du glücklich, jetzt deine Rolle zu haben? Und da hat er gesagt, ja, ich habe eigentlich komplett damit abgehakt und bin glücklich, aber da gab es einen Moment, wo Miss Terry mir gesagt hat, dass ich das Haus putzen sollte. Und dann dachte ich mir, währenddem ich das ganze Haus putze hier, ja, was mache ich eigentlich?
Warum bin ich hier?
Warum bin ich hier? Hey, jetzt kommt dieses Krabbeln bei ihm wieder.
Aber stell mal vor, du hast echt irgendwann einfach ein Matchup so zwischen so. Das wäre ein All-Time wirklich in der Historie von College Football oder Football generell, wenn du ein Head-Coaching-Matchup Bill Belichick gegen Nick Saban.
Das wäre
Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt.
Aber weil wir jetzt schon über All-Time reden, ich habe das hier neulich gesehen auf X war's. Und dann habe ich die auch in Forums gepostet gesehen und Leute haben sich wirklich sehr, sehr heiß diskutiert. All-Time College Football. Es gibt wirklich diese zwei Teams, wo du es ausschließen solltest eigentlich, sind von allen gewotet die zwei besten Teams aller Zeiten. Und welches Team würde in einem Hypothetical Matchup gewinnen? Und wir reden von den 2001 Miami Hurricanes und den 2019 LSU Tigers. Das ist so ein brutales...
Ich lese mir schon den Namen durch. Das ist mein Problem ist damit, ich habe halt zu der Zeit von 2001 halt noch nicht Football verfolgt. Ich meine, da war ich 3 so. Und das Problem ist, dass ich zu viel Connections und zu viel... Das ist ein bisschen NFL-Influence auf den Namen, die ich bei LSU 2019 lese. Weißt du, ich kann deswegen... Ich persönlich kann das schwer beurteilen. Vielleicht können wir mal kurz den Namen einmal vorlesen. Also du hast
also,
Quarterback... Willst du dazu noch was sagen? Okay,
ja.
Ich bin schon wieder zu schnell.
Ich weiß... Das ist vor sehr, sehr vielen ihrer Zeiten. Vor allem hier in Deutschland 2001.
Deswegen, das ist ein schwieriges.
Ist sehr früh. Ja. Aber wenn du sagst, von Dominanz her, von den Namen, die die allen hatten, zum Beispiel auf dieser Liste und diesem Bild, das wir haben, ist ein Vince Wilfork nicht mal gelistet. Miami in 2001 hatte so viel Talent. Also es geht ja nicht nur um die Starter, sondern auch Backup und so weiter.
Auf jeden Fall.
Die hatten 38 Draftpicks auf ihrem Roster. Du musst dir vorstellen, du hast ja nur zu dem Zeitpunkt waren es, ich glaube, 70 Scholarships gehabt. Und 38 davon wurden NFL-Draftpicks. Das ist auch schon übertrieben.
Das ist stark. Da muss man nicht drüber reden. Aber ganz ehrlich, ich lese bei LSU 2019 hier Namen wie Jamar Chase und Justin Jefferson. Und das ist halt, wo ich sage, ich weiß nicht, Andre Johnson... Ist nice.
Digga, du underratest Andre Johnson.
Nein, ich weiß.
Er ist einer der besten.
Johnson,
er ist wahrscheinlich der beste Texans-Receiver aller Zeiten.
Ich weiß. Ich sage, das ist auch sogar, das ist ein Spieler, den ich von dieser Liste auch, wo ich sage, okay, den könnte ich vielleicht sogar noch einschätzen, sage ich mal. Weil ich will mich halt nicht bei 2001 so weit aus dem Fenster lehnen und College sowieso nicht. Andre Johnson hat man noch diese NFL-Connection, wenn man, glaube ich, schon länger Fan ist.
Wir machen es mal so. Wir gehen Position per Position hier durch und wir listen erst bei Punkte, okay? Im Sinne von, ja, ich fange mal an, Quarterback. Auf einer Seite hast du 2019 Joe Burrow und auf der anderen Seite Ken Dorsey bei den Hurricanes.
Ja, aber wir reden aber von Stand 2019 oder von...
Was die jeweils in dieser Saison abgeliefert haben.
Ja, deswegen, und das meine ich, das kann man halt schwer beurteilen.
Für mich ist das einfach Joe Burrow. Er hat die meisten Touchdowns geworfen, die meisten Yards. Die Offensive von LSU 2019 ist ja die beste College-Offensive aller Zeiten. Das kann dir ja keiner wegnehmen.
Dann müsstest du ja auch alle anderen Spieler nehmen. Obwohl, warte. Nein, Running Back. Running Back ist einfach. Running Back ist einfach. Nein, Running Back haben wir Clinton Portis gegen Clyde Edwards-Helaire.
Clinton Portis, all day.
Edwards-Helaire, sorry. Ja, Clinton Portis.
Und die hatten ja 3. Die hatten ja auch noch Williams als Running Back. Also, so tief war ja dieses Team von Miami.
Ja, aber
die hatten 3 Running Backs.
Das ist okay, es steht 1-1. Es steht 1-1. Jetzt spielen wir Jamar Chase und Justin Jefferson. Gegen Andre Johnson und Darryl Jones.
Justin Jefferson.
Ja,
aber
da kannst du nicht
ich sag dir, Andre Johnson, es ist nur, weil Darryl Jones nicht so übertrieben ist wie ein Justin Jefferson. Aber hättest du mir gesagt, Andre Johnson, Jamar Chase, wäre ich auch ziemlich, das wäre ähnlich ein Teil gewesen.
Aber du gehst trotzdem auf Jamar Chase.
Ich gehe trotzdem, oh, Digga, Andre Johnson. No way. Nee, hey. Ich will, dass du dir Andre Johnson Highlight anschaust. Das ist eine Hausaufgabe für heute. Weil der Typ bei Miami war so übertrieben dominant. Der war quasi Megatron vor Megatron. Ich ja, sag dir...
Aber Jamar Chase ist Megatron nach Megatron.
Warte es ab. Wenn du Andre Johnson nochmal anschaust von seinen frühen Jahren und wie er in der NFL abgeliefert hat...
Ja, ich weiß ja. Ich weiß, dass der brutal war, aber...
Ich sag dir, es ist näher, als du denkst. Es ist nicht so ein...
Nein, ich weiß, dass es nah ist, aber das habe ich ja eben schon gesagt. Ich glaube, ich bin einfach zu biased, um diesen Vergleich zu machen, weil ich zu allen Spielern vom Roster 2019 LSU viel mehr Bezug habe und die an dich, also denen schon dadurch einen Bonus gebe, sage ich mal. Obwohl ich weiß, dass Andre Johnson zum Beispiel ein brutaler Spieler war. Aber ich habe halt einfach viel mehr Jamar Chase und Justin Jefferson beispielsweise geschaut... als ein Andre Johnson, weil ich einfach nicht so alt bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dadurch hast du automatisch schon diesen Recency-Bias. So, diesen Bias, also die, das deutsche Wort dafür, wie sagt man das auf Deutsch? Ihr wisst, wie ich das meine. So, also einfach diese Vorurteil oder den Bonus, den ich automatisch den jüngeren Spielern gebe, wo ich mehr Connections mit habe. Ja. So, deswegen, aber Tight End. The Deus Mars oder Jeremy Shockey.
Shockey all day. Das ist nicht mal close. Jeremy Shockey ist einer der besten Spieler.
Aber von allen, denen bei LSU auf der Liste sind, ist auch Wo spielt der überhaupt?
Zadarius Moss. Moss. Es ist ja Randy Moss' Sohn.
Ich weiß, aber der war nicht sogar undrafted Free Agent? Oder wurde
gedraftet? Undrafted Free Agent, hat irgendwo gesigned. Er war wirklich der Einzige auf der Offense, der nicht irgendwie gedraftet wurde.
Das meine ich ja. Also deswegen, da kann man auf jeden Fall.
Trotzdem krasser Spieler. Ich glaube, hat UFL auch gespielt. Aber ja,
alle Spieler auf den Listen sind krass.
Und jetzt haben wir 2-2. Wenn wir so nehmen, haben wir 2-2.
Ja, gut, wenn du den Wide Receiver als Paket nimmst.
Ja. Athlete, Terrace Marshall oder Willis McGahey? Digga, Willis McGahey. All day. Da haben wir schon Haben wir schon hier nochmal Miami. Und dann ist halt die Frage, Jonathan Wilmer oder Patrick Queen auf der Linebacker-Position.
Und jetzt kreuzigst du mich wahrscheinlich, aber ich habe keine Ahnung, wer Jonathan Wilmer ist.
War auch eine Maschine damals, also Tackling-Maschine.
Alles. Aber weißt du so, das meine ich damit. Ich konnte nicht sagen, ich hätte gar keinen, wenn du mir den Namen gesagt hättest, ich hätte keinen Plan, wer das ist.
Oh, Jonathan Wilmer war damals auch so ein dominanter.
Glaube ich dir, alle sind, ich meine, auf der Liste ist freaking Ed Reed, ist als Safety.
Ja, warte, wir sind noch nicht da.
Ja, aber wir können das doch schnell, wir können das doch abkürzen.
Wilmer, jetzt musst du dir vorstellen, er ist ein Linebacker und er war 12th overall Pick von den Jets. Also der ist auch eine Legende gewesen da in Miami.
Ich sag dir, so, aber gegenüber steht Patrick Queen.
Das ist viel, viel näher, als du denkst. Ich würde jetzt.
Nein, ich kann ja auch sein, dass du nimmst Wilmer.
Ich bin da auch Wash. Ich würde sagen Wash. Ich würde sagen, das ist eher ein Wash. Und einfach so, beide sind ultra talentiert. Patrick Queen natürlich jetzt, wo du ihn in Gedanken hast mit der NFL und so. Und auch bei LSU war der eine Maschine. Ich würde eher auf Unentschieden sagen. Und dann haben wir es halt 4-3 für Miami gerade.
Dann hast du Derek Stingley gegen
Philip Buchanan. Derek Stingley, würde ich sagen. Derek Stingley ist einer der beeindruckendsten Spieler, die ich je gesehen habe.
Er ist sogar einer der besten Cornerbacks in der NFL.
Ich habe ja gegen dieses 2019 LSU-Team gespielt.
Du warst der Einzige, der Punkte gemacht
hat. Hey, 2 Field Goals, hey.
Den gebe ich dir.
Aber Derek war ja ein True Freshman und er hat, ich glaube, also mindestens einen, vielleicht 2 Picks gegen Jordan gehabt. Und er war schon so übertrieben.
Und über Safety müssen wir nicht reden. Grant Talbot, nicer Spieler, aber gegen Ed Reed ist halt
aber
schwierig.
Ed Reed ist, ja, gewinnt ja 100%ig. Aber man muss halt auch noch sagen, bei LSU, du hattest Heisman-Winner, du hattest den Receiver, also Beletnikov-Winner, du hattest den Linebacker-Award, du hattest den Coach of the Year-Award, du hattest Assistant Coach of the Year-Award.
Das ist nochmal Linebacker-Award.
Du hast den Jim Thorpe-Award, du hast den Safety-Award. Also du hast jeden Award, den du quasi gewinnen konntest, außer so 2 oder 3, hat LSU damals gewonnen in diese 2019-Season.
Ja, Butkus,
ja. Also da hast du schon auch einige. Ich würde sagen, dieses Spiel wäre so ein crazy Spiel zu sehen.
Ja, natürlich. Und ey, hast du schon gesagt, beide waren in der Saison am Bieten.
Ja, also erstens war LSU 15-0 und dann Miami 12-0. Miami hat, ich glaube, gegen Nebraska gewonnen im Finale. Und dann LSU, muss man auch sagen, der größte Rückstand, den die hatten, war im Championship Game, also im National Championship Game gegen Clemson, wo die 10 Punkte Rückstand hatten. Und dann haben sie ja die nächsten 28 Punkte ohne was zugelassen gemacht. Also LSU war so dominant, da waren ja alle Spiele schon fast vorentschieden.
Können wir mal eine Petition starten, dass die Bengals für Justin Jefferson traden?
Das wäre crazy.
Überleg mal, das ist wieder das Trio, Digga, reunited.
Aber du musst dir vorstellen, du hast einfach Joe Burrow, Jamar Chase, Justin Jefferson. Das ist deine Offense.
Wir haben drüber geredet, Leute, das ist auf jeden Fall.
Lasst uns das wissen. Da müssen wir eine Abstimmung machen.
Machen wir eine Story? Ich weiß, ich habe ein paar DMs bekommen, wir sagen, wir packen es in die Story und dann vergessen wir es. Ich sage jetzt einfach mal so: Dominik macht dazu eine Story.
Ich mache dazu eine Story, weil ich bin heiß auf das Thema. Ich bin sehr gespannt, wer auch dieses 2001 Miami-Team sich noch erinnern kann, wer seit diesen richtig Early Days da ist.
Ich sagte, ich weiß, es ist close, aber ich sagte, es wird deutlich auf 2019 ausfallen. Und ey, Leute, stimmt ab, wie ihr wollt, lasst euch nicht beeinflussen von Dominik oder meiner Meinung. Aber ich sage einfach nur, durch diesen Recency-Bias wird es LSU werden, zu 100%.
Aber ich sagte, es ist ein richtig close Matchup.
Ja, ich bin bei dir. So, aber let's go. Wir gehen rein. Top 25 Predictions. Wir haben die Top 10 mal aufgelistet.
Ja.
Denn wir haben am Anfang drüber geredet. Das Official Ranking, AP-Ranking, Job wahrscheinlich
Jetzt ist.
Jetzt gleich. Ey, stimmt. Shit, vielleicht können wir Realtime gleich darüber reden. Wer weiß. Wir sehen jetzt gleich die Predictions, dann reden wir Realtime. Vielleicht, wenn es gleich droppt. Es soll 18 Uhr droppen. Es ist gerade 17.57 Uhr am Montag. Vielleicht droppt es gleich. Aber wir gehen mal so ein bisschen in die Predictions und sagen, okay, welche Teams sind in der Top 10? So, und wir haben schon über ein Team auf jeden Fall geredet, was ganz oben dabei ist. Aber ich würde sagen, wir gehen von unten rein und gehen auf Platz 10 und von da aus dann hoch und gucken mal, wo wir rauskommen auf der Liste, die wir vor uns haben. Also, Dominik, fang an. Was sind die Predictions? College Season, ich habe heute irgendwie mit Essen ein Problem. Season 2025.
Also, wir haben vor dem Official Ranking...
Jetzt fängst du auch schon an.
Ja. hier die Projected Top 25. Also es wird sich gleich ändern, wenn es dann in Press Release in 3 Minuten rauskommt. Aber die inoffizielle, die sehr, sehr viele auch so wahrhalten, auf Nummer 10 haben wir die Miami Hurricanes. Carson Beck, du hast eine sehr gute Offensive. Mal schauen, ob Miami wie letztes Jahr ein anderes Team aus Florida ist, das dieses Jahr ein Fraud ist und vielleicht nicht mal mehr ranked ist am Ende der Saison. Das ist... Mal schauen.
Haben wir letztes Jahr auch.
Es gibt jedes Jahr ein Top-10-Team, weil am Ende raten die ja auch nur. Am Ende ist ja keiner ein Experte.
Nein, das ist ja auch von denen eine Prediction. Also wir haben, ey, vielleicht nochmal da, falls ihr euch fragt, was ist AP Top 25 Poll? Wir hatten letzte Saison darüber eigentlich, glaube ich, fast eine ganze Folge dazu gemacht, um einmal dazu erklären, wie das überhaupt passiert, wie diese Rankings zustande kommen. Falls euch das interessiert, ihr könnt es auch zwar googeln, natürlich, aber wir haben dazu eine Folge gemacht und mal darüber geredet, wie sich das überhaupt zusammensetzt. Also, to let you know, geht da nochmal rein, falls ihr Bock drauf habt. Wir haben auf jeden Fall eine Folge dazu. Und hier, ich bin gerade auf NCAA College Football Rankings und hier ist ein 30 Sekunden Countdown.
Bist du? Ah, jetzt, ey, wir warten das.
Also, wir haben jetzt noch 20 Sekunden und dann haben wir Realtime Reaction.
Dann lass uns Realtime machen. Ich gebe jetzt die Liste, vor der wir reingehen.
Genau, mach gerade einmal schnell, wir haben noch 15 Sekunden.
9. LSU, 8. Alabama, 7. Oregon, 6. Notre Dame, 5. Clemson, 4. Georgia, 3. Penn State, 2. Ohio State, National Champions und 1. Texas, Go Longhorns. Horns up.
War was? Genau bei 0. Countdown complete. Aber es hat sich nichts geändert.
Ah, ist noch nichts drin, hä?
Nee. Der Countdown ist fertig, aber es passiert nichts.
Ja, da musst du AP...
Oh nee, Week 1. Ich kann auch... Ist es Week 1?
Doch. Countdown complete. Also, jetzt haben wir es.
Warte, geh noch nicht rein. Du schätzt. Du schätzt. Was? Oder bist du schon drin?
Boah, ich bin schon drin. Okay, warte. Die offizielle AP Top 25.
Jetzt geht's los.
Wir fangen an. Knapp nicht drin ist Arizona State bei 11. 12. ist Illinois und 13. South Carolina, 14. Michigan. Boah, das sind einige Teams.
Guck mal, lass uns mal machen. Wer überrascht dich von 25 zu 10? Bevor wir über die Top 10 reden.
Man muss es sagen, obwohl Boise Aston Genty verloren hat, auf 25
das ein Group of
5 Team drin zu haben, ist krass.
Das ist, glaube ich, die krasseste Überraschung von 25 zu 10, dass Boise State noch in der Top 25 ist.
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber wir fangen an. Hat sich nichts verändert. Auf dem 10. Platz sind die Miami Hurricanes. Auf dem 9. Platz hat sich auch nichts verändert. Und da haben wir die LSU Tigers. Und ganz ehrlich gesagt, ein Team, das sehr viel Druck auf sich selber jetzt aufbaut, ist, weil Garrett Nussmeier hier die ganze Zeit sagt, er ist zurückgekommen, um National Championship zu gewinnen. Coach Brian Kelly hat auch übelst Druck, weil, stell dir vor, der verpasst die Playoffs jetzt wieder. Ich glaube, LSU hat dann wieder einen Coaching-Change und dann hast du vielleicht einen John Gruden oder hey, Miss Terry, dir gefällt der Bundesstaat Louisiana. Ich weiß, Coach Saban hat vielleicht nicht so viel Bock, aber er könnte den Kreis schließen und jetzt eine National Championship zu LSU nochmal bringen und damit seine Karriere offiziell beenden. Wissen wir nicht. Also LSU hat auch immens Druck, muss man sagen.
100%. Nummer 8. Alabama.
Roll, Tide, roll, baby.
Das ist... Ja? Ja?
Na, ich mag das. Alabama auf 8 finde ich sehr fair. Coach Kellen DeBoer hat natürlich auch sehr viel behalten können. Das sagt über seine Kultur aus. Jetzt kriegt er Ryan Grubb zurück. Die Offensive, jetzt die einzige Frage ist Quarterback. Wer wird der Starting Quarterback?
Also ich glaube... Hätten die einen Surefire Starting Quarterback für die Saison, wenn ihr doch höher als 8.
Ja, hättest du so ein Heisman-Kaliber Quarterback, ja,
Top 5.
Wärst du Top 5 safe. 100%. Aber haben sie nicht.
Haben sie, also vielleicht haben sie einen.
Schauen wir mal, was Ty, hey, ich glaube, Ty Simpson wird. Und da müssen wir mal schauen, was der daraus machen kann.
So, weiter geht's, Dominik. Wer ist auf 7?
Auf der 7 haben wir keinen anderen, außer unsere lieblingsfarbigen Enten. Die geilen Enten aus Oregon sind auf Nummer 7 in der Preseason-Rankings-Liste. Was ein bisschen überraschend ist, muss man sagen.
Hättest du tiefer geschätzt?
Ich hätte höher geschätzt.
Höher?
Die haben sehr.
Dafür musst du jetzt mal gerade einen Case machen. Warum höher?
Oh, die haben einige gute Transfers. Die haben diesen Dylan Thienemann als Safety rübergeholt von Purdue.
Die haben auch eine krasse Recruiting-Class.
Krasse Recruiting-Class mit Moore als Wide Receiver. Also, ich hätte da Oregon sehr, sehr viel höher geschätzt. Einfach von was reinkam, was sie behalten haben und weil Dan Lanning so ein guter Coach ist. Ich hätte die höher eingeschätzt als das Team, das gerade über sie rankt und das ist Notre Dame.
Da gebe ich dir recht. Notre Dame auf 6, fast Top 5 vor der Saison. Ich meine, die haben auch. Boah, von welchem NFL-Spieler war jetzt nochmal der Sohn? Ist committed. Warte mal. Oh. Warte, das google ich.
Ja, jetzt die haben einige.
Ja, aber es gab jetzt gerade noch einen. Das ist krass. Vor ein paar Tagen. Oh, warte mal gerade.
Ja, aber ich verstehe es. Notre Dame hat eine geile Defensive. Auch Coach Freeman, was er macht mit der Kultur, die er dort aufgebaut hat. Ich bin überrascht, weil jetzt hast du auch wieder Quarterback-Frage, wie wird die Offense ausschauen? Du hattest diesen tiefen Run in den Playoffs letztes Jahr, aber hast einiges verloren. Mal schauen, was die schaffen. 6. Platz, ja, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht Oregon über Notre Dame gehabt. Ich hätte die 2 geflipfloppt oder so. Aber das bringt uns zu unseren Top 5. Und an 5. Stelle fangen wir mit einem SEC-Team an, das rot und schwarz ist. Mit dem großen G, die University of Georgia Bulldogs. Ey, sorry, wenn ihr das auf Lautsprecher hört und einen Hund habt und der jetzt ausgerastet ist.
No way.
Aber
ey,
warte mal,
lass mich, ich will kurz noch zu Notre Dame zurückgehen. Ich habe es gerade nämlich gegoogelt. Die haben, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, die haben dieses Jahr vier Spieler von ehemaligen, also vier, die Söhne sind von ehemaligen NFL-Spielern. Du hast einmal den Sohn von Larry Fitzgerald. Das ist crazy.
Das stimmt, das ist crazy.
Dann hast du den Sohn von Jerome Bettis. So, das ist nice. Dann hast du Elijah Burress. Den kann ich gar nicht. Das ist, der war
Plaxico Burress, ja.
Ja, der war ehemaliger Giants.
Digga, du hast Plaxico.
Was?
Weißt du, was Plaxico Burress bekannt vor ist?
Tell me.
Der hat sich ja selber in den Fuß geschossen.
Was? Das ja. Ist eine Story, oder?
Das ist die bekannteste Story über Plaxico Burress.
Ja gut, aber das ist ja keine Sportstory. Also, wann hat er denn gespielt? 1990?
Nee, 2000ern. 2008.
Wirklich?
Ja.
Warte, das google ich jetzt.
Er hat sich ins Bein, hat sich im Nachtclub ins Bein geschossen.
Nein.
Ja. Und das ist
ja Plaxico Grund, Burress, ja,
oder? Warum die...
Was ist das auch für ein geiler Vorname, ey?
Digga, der...
Gut, der ist 77 geboren, also ja, gut. Ja,
der ist ja, Digga, der hat sich ins Bein geschossen und hat sich deswegen...
Nee, nicht mal 2012 war der bei den Steelers.
Ja, Steelers, ja, okay. Und Giants, aber er hat sich damals ins Bein geschossen. Krass. Und alle dachten, dass die Giants nur einen Super Bowl-Run hätten. Und dann schießt er sich ins Bein. Digga, Hansi, du musst diese Stories kennen bei diesen Legenden.
Ist das so für eine Story, ganz ehrlich? Nein.
Ey... Wenn du der Grund bist, warum du jetzt nicht eine Championship holen konntest für dein Team, du hast eine geile Saison, du bist ein Hauptspieler und dann schießt du dir in einem Club ins Bein. Dafür wirst du die ganze Zeit erinnert.
Wurde der gecuttet?
Ah, ich weiß nicht, ob es gecuttet war oder ob er nächstes Jahr getradet wurde oder sowas.
Ich würde sagen, weil irgendwas muss doch, also... Egal, so, wir wollen uns nicht ablenken. Warst du bei 4 oder bei 3? Wo waren wir stehen geblieben?
Wir haben jetzt gerade über Georgia geredet, die auf der 5. Okay. Stelle sind.
Dann lass uns
in den offiziellen Rankings. Und die haben geflipfloppt mit den Predicted, weil auf Nummer 4, und ich finde es ein faires Ranking, zum ersten Mal benutzen die das Transfer Portal. Du hast einen richtig geilen Roster, du hast einen Quarterback mit so viel Erfahrung, der auch letztes Jahr am Ende nochmal ein bisschen bewiesen hat, warum er einer der nicht Heisman Favorites ist, aber warum sehr viele ihn da weit oben haben. Und das ist Clemson, the real Death Valley. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Rankings werden ja wahrscheinlich so bleiben. Da wird sich nicht viel flipfloppen, weil sehr viele spielen ja nicht in Woche 0. Aber du hast Clemson gegen LSU. Vierter gegen Neunter.
Boah, nice.
Direkt in Woche 1. Das ist ja crazy. Kansas State übrigens auch gerankt.
Auch ranked, ja.
17. Iowa State 22. Das heißt, wir haben offiziell Week 0 ein Ranked Matchup.
In Dublin.
In Dublin.
War nicht letztes Jahr auch beide gerankt?
Nee, Georgia Tech war nicht gerankt. Am Anfang nicht, die waren unranked. Florida State war.
Was war das für eine dreckige Lache, ey? Du gönnst dir richtig den Downfall.
Boah, crazy. Aber das ist auch ein geiles Spiel. Weil dann das nächste Spiel, ich spring mal. Nicht auf 3, auf Nummer 2 haben wir die Penn State Nittany Lions. Das ist crazy. Weil das heißt, Ohio State ist auf der 3.
Deswegen bist du jetzt gesprungen, um das eher zu
Penn
sagen.
State auf der 2. Du hast die amtierenden
Joala.
National Champions, die unglaubliche Spieler wie Caleb Downs, Jeremiah Smith und Co. immer noch haben. Carnell Tate auch noch. Also du hast ja unglaubliche offensive Waffen da. Du weißt noch nicht, wer dein Quarterback ist. Ryan Day hat auch gesagt, dass es sehr, sehr eng ist immer noch und er will keinen Starter nennen. Aber du sagst Joala und diese Penn State Defense. Du hast Abdul Kader verloren, aber jetzt hast du LeVar Arrington, sein Sohn, glaube ich, ist, oder ja, Arrington einfach. Der nächste Micah Parsons und Abdul Kader angeblich auch mit der 11. Du hast eine krasse Defense, du hast Alar, du hast Nick Singleton ist zurückgekommen. Du gibst auch sehr viel Kohle aus. Jetzt musst du gewinnen. Digga, du hast keinerlei Excuses als Penn State.
Nee, ich weiß, Coach. Alar ist ja auch extra zurückgekommen im Sinne von, er hätte ja schon dieses Jahr, also im April diesen Jahres in den NFL-Draft gehen können, war dann, nee, noch ein Jahr, nochmal zeigen. Weil er so ein bisschen, das war ja die Storyline, dass er so ein bisschen dachte, er geht unter in der Quarterback-Class 2025. Deswegen, das ist ja auch ein Spieler, der eventuell mit Arch Manning, wo wir auch schon heute länger drüber geredet haben, so ein bisschen in diese Quarterback-Class 2026 reinrutschen kann. Also Joala wird's, Arch Manning ist ja die Frage. Deswegen, also Penn State mit ihrem Quarterback. Ich kann es aber aus dem Grund verstehen, dass Penn State, wie du schon gesagt hast, einfach einen sicheren Top-Quarterback hat.
Ja.
Und wenn ich so ein Ranking machen würde, wäre das natürlich auch ausschlaggebender, als wenn du sagst, gut, du hast den Jeremiah Smith. Natürlich ist es ein Game-Changer, aber ich tue mich halt schwer, da ein Team dann auf 2 zu packen, über Penn State zum Beispiel, oder auch noch ein anderes Team, worüber wir heute schon geredet haben, Texas auf Nummer 1, kommen wir gleich zu, die noch immer ein Fragezeichen auf Quarterback haben. Weil es ist,
wie es ist. Ich verstehe den
Punkt. Quarterback ist Quarterback, wichtigste Position, bla bla bla, wir kennen es alle. Und es ist aber einfach so, es ist zwar Gelaber, aber es ist ja alles, es ist ja richtig, es ist Fakt und deswegen kann ich es auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich weiß, was du meinst, Abdul Kader ist weg und so weiter. Deswegen, wir kriegen das Matchup. Welche Woche spielen die? Penn State, Ohio State?
Boah, das ist später in der Saison.
Ich würde sagen,
Woche 9 oder so.
Ja, ja. Ich müsste es auch nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall wird das ein spannendes Matchup werden, natürlich. Aber lass uns nochmal kurz über Texas reden. Wir haben schon über Arch Manning geredet, heute ausführlich. Ich glaube, den müssen wir nicht weiter beleuchten. Der ist in seinem ersten Starting-Jahr, also Full-Starter. Wird reingehen, wird jedes Spiel spielen. Knock on wood, dass er sich nicht verletzt. Das ist jetzt nicht, hier nichts Jinxe. Aber das ist natürlich der Plan für Arch Manning. Texas, unglaublich geiles Team. Zu Recht auf 1 und meiner Meinung nach. Und ich bin echt gespannt, was da geht. Aber ey, das Ranking sieht meiner Meinung nach auch ziemlich fair aus. Stand jetzt. Natürlich, man könnte jetzt Notre Dame irgendwie tiefer oder, ne, wir haben über Teams geredet, Oregon vielleicht ein bisschen höher. Wie auch immer, aber
ey,
alles in allem.
Bitte, was für ein geiles Woche 1 Matchup ist das? Das, hey, du hast Clemson gegen LSU und denkst dir, boah, das ist ja schon richtig geil. Digga, du hast Texas gegen Ohio State. Woche 1.
Mhm.
In the shoe, in Columbus, Ohio. Digga, ich bin so heiß. Irland wird geil. Die Woche 1 wird geil. Und College Football diese gesamte Saison. Arch Manning, Jeremiah Smith.
Yes.
Ich mag ein Team ganz sehr. Und die sind nicht auf dem Ranking gerade.
Gar nicht.
Gar nicht auf dem Ranking. Und
warte, ich will raten. Darf ich raten, was du sagst? BYU.
Nee. Spaß. Oh, hey.
Der Blick
BYU geht tief runter.
Der Blick in sein Gesicht. 11
Siege
gerade.
Letztes Jahr, 6 Siege dieses Jahr, Digga. So sag ich BYU.
Der Hate in Dominik's Gesicht gerade war real.
6-7 BYU verliert in dem Hawaii Bowl und das war's dann. So sage ich. Das ist BYU-Saison. Kann mir keiner anders sagen.
Komm, sag mal deinen Geheimfavorit.
Ich sag, hier ist mein Team, wo ich sage, könnte ähnlich sein wie Arizona State, die diese Saison überraschen. Es ist ein Make or Break. Also es ist absolutes Make or Break. Ich mag, was die getan haben mit dem Transfer Portal. Ich mag, wen sie reingeholt haben auf der Quarterback-Position. Ich mag auch die jungen Spieler, die sie schon haben. Und für mich das Team, das sich richtig leise und nicht so mit Aufmerksamkeit von alle schauen auf Alabama, alle schauen auf Georgia, alle schauen auf Texas. Für mich ein richtiger Sleeper das hier ist Auburn. Wenn ich mir das Team anschaue, hast du mit Cam Coleman, der letztes Jahr auch ein Freshman war, der hatte ja auch am Anfang geile Spiele und alles, hat eine konstante Saison geliefert. Mhm. Jetzt hast du dir Jackson Arnold geholt. Oklahoma ist ein Dumpsterfire. Okay, Jackson Arnold war ein Top-Recruit aus der Highschool. Oklahoma war ein Dumpsterfire. Ja, hat jetzt nicht so krass performt, aber jetzt hat er Chance für einen Neustart mit richtig guten Waffen, weil neben Cam Coleman hast du auch noch Eric Singleton Jr. Das war ja der Wide Receiver von Georgia Tech, der übelst talentiert ist. Jetzt hast du zwei geile Receiver, du hast eine gute Offensive Line, Jackson Arnold als Quarterback. Ich glaube, Auburn wird dieses Jahr bis zum Ende, wenn sie gegen Alabama spielen, eine Chance haben, sich da in die Playoffs zu schleichen. So sehe ich die Saison von Auburn.
Okay.
So gehe ich rein.
Ja, nur das Krasse ist, also ich gehe mit dir mit, das Krasse ist, wenn man sich das mal anguckt, du siehst ja auch bei den Schulen, die nicht in der Top 25 sind gerade, wie viel Punkte die bekommen haben. Und Auburn hat einfach nur 10.
Ja.
Das ist krass.
Das heißt, die haben irgendwie zweimal, keine Ahnung, eine 10, ja, die haben irgendwie zwei oder drei Leute, die für die gewotet haben.
Ja, die dann aber auch unten irgendwo die reingepackt haben. So. Und das ist schon krass. Also nur 10 finde ich auch sehr, sehr tief. Wenn du überlegst, welche Teams mehr bekommen haben. Toledo hat mehr, UNLV hat mehr, Nebraska hat mehr, Tulane hat mehr, Missouri hat mehr, Georgia Tech hat mehr. Das ist schon krass. Dass Auburn dann einfach nur 10 hat. Also, ey, weil ich bin gespannt, aber es ist ein guter Take.
Ich sag's mal so, okay? Und natürlich, wir alle wissen, die SEC, es gibt keine einfachen Wochen. Aber Auburn hat wirklich so ein Schedule, und da gehe ich mal jetzt ein bisschen tiefer rein, einfach von der Analyse. Die fangen schon schwierig an. Das erste Spiel ist an einem Freitagabend. Die spielen in Texas, in Waco, Texas. Die spielen at Baylor. Dave Aranda bei Baylor ist auch ein Coach, den du nicht unterschätzen darfst, aber er ist auch auf dem Hot Seat. Jetzt hast du das erste Spiel at Baylor. Dann spielst du gegen Ball State und South Alabama. Dann müsstest du eigentlich, wenn du hohe Erwartungen hast und gut anfängst, Ball State und South Alabama sind so Generalproben, deine Offense muss klicken, das sind Spiele, wo du machst zwar ein paar Fehler, aber das kostet dir nicht das Spiel. Dann im besten Fall bist du 3-0. Und dann spielst du gegen Oklahoma. Das ist ein Pflichtsieg. Du musst Brent Venables der Grund sein, warum er nach Woche 4 gefeuert wird. Bist du 4-0 bei Auburn. Und dann wird's erstmal eklig. Da hast du zwei Spiele hintereinander, wo da wirst du wirklich herausfinden, was diese Auburn-Truppe machen kann. Du spielst at Texas A&M. Caulfield, at Texas A&M. Das wird crazy. Ich vermute, beide Teams werden da wahrscheinlich gerankt sein. Auburn hätte eine Chance, nach Caulfield zu gehen, und das wird ein geiles Spiel gegen A&M. Dann denkst du, hast du es einfach. Nein, die Woche darauf hast du ein Heim- oder du hast eine Bye-Week und dann hast du Georgia zu Hause. Das sind die zwei Wochen, wo ich sage, hey, wenn Auburn 0-2 geht, dann müssen sie alle restlichen Spiele gewinnen, um eine Chance zu haben. Weil auch wenn die da beide Spiele verlieren würden, Digga, du spielst zu Hause gegen Missouri, musst du gewinnen. Du spielst gegen Arkansas, musst du gewinnen. Du spielst zu Hause gegen Kentucky, musst du gewinnen. Vanderbilt, Mercer.
Ja, du hast
ich sehe da schon 9 Siege.
Ja.
Müsstest du einkreisen, 9 Siege.
Ist schon ein Schedule, der den so ein bisschen in die Karten spielt. Ne?
Also, dann stellst du dir vor, Iron Bowl. Die ganzen Geschichten vom Iron Bowl, die crazy Sachen, die da passiert sind, auch mit Jalen Milroe vor 2 Jahren, also, oder letztes Jahr war das, Digga. Mhm. Ja.
Letztes Jahr.
Einfach die ganze Geschichte von allem. Jetzt spielst du im Jordan Air Stadium 29. November gegen Alabama und ich sag dir, wenn Auburn die richtigen Karten spielt und da in dieses Spiel schlimmsten Fall ist 9-2 reingehst, spielst du um die Playoffs. Mal ganz ehrlich. Ich sag, Auburn ist so ein Sleeper-Team, weil das Schedule ist auch relativ leicht, dass du nicht Brocken nach Brocken nach Brocken.
Das ist das Ding. Viele vergessen auch, dass der Schedule auch immer so ein bisschen make it or break it ist, weil der Schedule ist schon sehr ausschlaggebend für viele Teams, wie du auch in die Saison startest, mit welchem Mojo du weitergehst, was der Middle Stretch ist, was der End Stretch ist. Also das hat man nicht nur im College Football, das hast du ja generell in allen Sportarten. In der NFL hast du das ja auch. Wie fängst du an? Startest du 4-0, startest du 0-4? Guck dir die Bengals letztes Jahr an.
Ja.
Weißt du, du startest, was haben die gestartet? 0-4?
1-3 waren die, glaube ich.
1-3, ja, überleg mal. Und dann bist du schon in diesem Modus, okay, shit, wir müssen jetzt eigentlich fast alles gewinnen. So, du kommst ja schon irgendwann in diesen Modus. Und das macht ja was mit dir als Team. So, und deswegen finde ich den Punkt gerade mit Schedule, das ist bei vielen Teams dieses Make it or Break it. Und so wie jetzt zum Beispiel das erste Matchup, so Woche 1, wir haben gesagt, Texas spielt gegen Ohio State.
Ja.
Der da verliert, ist direkt unter Druck.
Ja.
Direkt, du hast ein Spiel verloren, die ganze Saison ist noch vor dir, aber ey, verlierst du ein weiteres Spiel, das Ding wird schon eng.
Ey, also mit dem Expanded Playoffs kannst du noch reinkommen, aber da
ja, ist du kannst halt rein, natürlich, aber trotzdem meine ich, das ist einfach dann dieses, so, dieser Bereich für Fehler machen wird dann auf einmal von sehr, sehr klein zu fast nicht mehr sichtbar.
Ja.
Du kannst dir nichts mehr leisten.
Und
das ist schon,
was ich dazu auch sage, ist dieser Schedule, den Auburn dieses Jahr hat. Du vermeidest ja die meisten anderen richtig guten Teams. Du vermeidest LSU, du vermeidest South Carolina, du vermeidest Tennessee, du vermeidest Texas. Das sind doch mal 4, hey, hätten sie noch mal 2 oder 3 davon, komplett andere Sache. Aber jetzt hast du so ein Schedule, wo du sagst, wir haben die leichteren Gegner eigentlich, die müssen wir schlagen und dann können wir unser eigenes Schicksal in der letzten Woche wirklich haben gegen unseren Erzrivalen zu Hause. Deswegen mag ich Auburn dieses Jahr sehr. Wir haben ein sehr gutes Team. Ich bin auf jeden Fall heiß darauf. Ich habe noch ein anderes Team. Und dieses Team hat wirklich, denkst Auburn hat keine Aufmerksamkeit bekommen, weil alle über anderen großen Spiel sprechen mit Texas und Georgia und so weiter. Dieses Team hat 10 Millionen reinstecken können von Transfers. Die haben die zweitbeste Transferklasse der gesamten Conference. Oder der gesamten,
von ausgegebenem Geld.
Ja, also was die in NIL-Geld ausgegeben haben.
Also nicht beste, sondern du redest von teuerste im Endeffekt.
Also, nee, ich glaube, das ist die teuerste, die ausgegeben wurde im Transferportal und auch das zweitbeste Ranking.
Ach so, okay.
Ja, okay. Also die ranken ja immer Recruiting-Klassen und so weiter.
Ich wollte nur fragen, ob du das an Geld festmachst oder ob du, ne, okay, verstehe ich.
Und dieses Team hat keiner auf dem Schirm, wo ich mir auch dachte, ja, hey, was, warum? Und dann schaust du dir den Schedule an und sagst dir, dieses Team könnte wirklich am Ende des Jahres mit 12 oder 13 und 0 dastehen.
Jetzt bin ich gespannt. Ist es aber ein Ranked-Team?
Das Team ist momentan nicht gerankt.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was dein Take ist.
Es wird, oder sorry, doch, wurden gerankt.
Okay.
Ja. Und ich glaube, deswegen haben die auch ein Ranking, wo Leute sich nicht so sicher sind, aber die sind 23. Texas Tech. Die Red Raiders.
Mhm.
Ich bin sehr gespannt, was die machen, weil wenn du dir diesen Schedule anschaust, ist es doch ein Witz. Du spielst gegen, ja, okay, Pine Bluff als Woche 1, Kent State, Oregon State. Da bist du 3-0. Ist nichts. Das sind drei große, große Siege.
Das erste Spiel ist halt wirklich.
Ja, du fängst an.
Okay, Kent State ist auch nicht viel besser, aber.
Ja, Kent Read, Kent Write, Kent State.
Ist das ein Spruch wirklich?
Ja, das sagen die in Ohio. Und gegen die Trottel haben wir verloren, mein Senior, ja. Im Texas
Frisco Bowl, Mann. Das ist ein geiler Spruch.
Oh. Aber dann, okay, vor dem ich jetzt noch zu weit lange rede, dann spielst du at Utah, das ist deine Generalprobe. At Utah wird ein schwieriges Spiel. Wenn du Texas Tech bist und diese teure Klasse hast, musst du nach Utah gehen und dieses Spiel fucking gewinnen.
Mhm.
Houston, Kansas, nichts.
Arizona State
wird ein schwieriges Spiel.
So, dann hast du Oklahoma State. So, müssen wir drüber reden. Kansas State kommt auf den Zustand von Kansas State dann auch ranked. Haben wir eben noch schon kurz drüber geredet. BYU ist, wenn man es nach den Punkten nimmt, 26. gerade.
Ja.
Kann man ja auch immer noch gar nicht gesagt, glaube ich. Aber die sind gerade nicht gerankt. Also das erste Team, was nicht gerankt ist sozusagen, von dem von den Punkteverteilungen her, wie es gerade aussieht. Ja, aber du hast schon recht. Dann hast du UCF
und
dann
Virginia.
Hast du West Virginia. Ja,
ja, auch sag
ist
mal,
machbar.
Auch sag mal, du verlierst ein Spiel gegen Arizona State. Weißt du was? Du gewinnst dein ganzes restliches Schedule. Müsste eigentlich easy sein. Dann bist du da mit 11-1 und stehst im Championship-Spiel, weil du hast alle geschlagen außer Arizona State. Wirst vielleicht ein Rematch gegen ASU haben oder Arizona State, die haben ja auch sehr viel Druck und was Coach Dillingham da jetzt hat, hat sehr viel Retention gehabt, hat weiter rekrutiert und alles. Du hast mit Sam Levitt auch einen richtig guten Quarterback, der geblieben ist, auch ein Receiver, der unglaublich ist. Mal schauen, was ASU dieses Jahr macht. Letztes Jahr waren sie das Überraschungsteam. Dieses Jahr sind die Gejagten. Aber Texas Tech hat einen richtig einfachen Schedule. Wenn die da es übernehmen, ist das ein Team, wo man sich sagt, ist das diese nächste Cinderella-Story? Von keiner hat die auf dem Schirm und dann gehen die hoch und hoch und hoch und gewinnen sogar vielleicht ihre eigene Conference.
Also keiner auf dem Schirm, die sind ja ranked so, aber ich weiß, was du meinst. Die könnten sogar so ein bisschen Neues in den Playoffs machen.
Keiner redet von denen als, oh, da musst du Angst haben oder so.
Ja, aber zwei sehr gute Beispiele von denen, die du jetzt gerade gebracht hast, was also im Sinne von, was ein Schedule von einem Footballteam auch Impact, also Einfluss auf die Saison haben kann. Nicht nur, wie gut ist das Team, was haben die für Spieler und so weiter und so fort, sondern gegen wen spielen die eigentlich? Und das ist natürlich im College Football nochmal ein größerer X-Faktor als in der NFL, weil in der NFL, da hast du nicht dieses große Gefälle von, du hast einen sehr einfachen Schedule oder sehr, sehr guten Schedule, weil jeder hat ja ungefähr einen ähnlich schwierigen Schedule.
Ja.
So, kann man ja schon sagen, weil du mixt es durch, du spielst gegen die andere Conference so und so viel, gegen deine eigene Division und so weiter. Die meisten von euch wissen das ja vielleicht. Aber im College-Football hast du ja, da spielt ja nicht jeder gegen die Top-Schools. So. Natürlich sind dann, da haben wir auch schon mal drüber geredet, solche Siege weniger wert, wenn du gegen weniger gute Schulen spielst. Und deswegen jumpst du nicht direkt, wenn du 3-0 stehst, in die Top 5. So, natürlich nicht. Aber am Ende, wenn du dann halt nicht nur 3-0 stehst, sondern 12-0 oder so, dann musst hast du halt nach oben.
Momentum, ja,
dann hast du ein größeres Argument dafür, obwohl du nur gegen vermeintlich schlechtere Schulen gespielt hast, aber trotzdem ist ein 12-0 ein Statement am Ende.
Genau.
Und sollten sie gegen Arizona State wirklich 18. Oktober gewinnen, dann sieht das sogar nochmal anders aus. Also, sehr, sehr geile Beispiele. Ich bin echt gespannt. Und damit machen wir das Ding, glaube ich, hier zu. Wir haben jetzt über 1:20 wieder geredet, haben euch ein lecker bisschen vorbereitet für das dritte Seminar der zweiten Staffel bei der Broman State University. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wichtig, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, die ersten drei Folgen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themen, über die wir reden sollen, noch ist Zeit, noch ist keine Saison, noch sind wir nicht full committed, über alle Spiele zu reden, worauf wir Bock haben, sondern jetzt haben wir Zeit, um zu sagen, okay, was sollen wir nochmal vielleicht erklären? Gibt es irgendwelche Dinge, worüber ihr auch reden wollt? Irgendwie, weiß ich nicht, Transfers, wie funktioniert das? Und so weiter und so fort. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, Dominik's und meine Instagram-DMs sind offen. Schreibt uns an, schreibt uns Ideen, schreibt uns Vorschläge, schreibt uns Fragen. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich hier mit einzubinden. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Dritte Folge, es hat wieder Bock gemacht. Und ihr hört das Ganze, wie gesagt, nochmal für alle dienstags, wir nehmen immer montags auf, damit wir sicher gehen, dass ihr immer dienstags versorgt werdet mit der neuesten Folge Broman State. Also bis dahin, alles Gute, bis nächste Woche. Und die letzten Worte hat wie immer Dominik.
Class is dismissed.